Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptiste Vianney, geschrieben worden vom Dr. Francis Trochu und das in der zweiten Auflage 1979 herausgegeben worden vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell. So fing es an. Es war der 9. Februar 1818 in einem weltverlorenen Winkel des Landes, des Doms, am äußersten Ende Frankreichs. Ein junger Priester, er ist noch nicht 32 alt, hat eben seine Berufung nach Ars erhalten. Als er, neben dem Karren marschierend, der mit seinen Habseligkeiten beladen war, die 30 Kilometer zurückgelegt hatte, die Ecully von Ars trennen, bemerkte er durch den dichten Winternebel die strohbedeckten Hütten seiner Pfarrei. Er warf sich nieder, um Gott diese Seele zu empfehlen, die er noch nicht kannte und die der Herr ihm anvertraut hatte. Ars war keine richtige Pfarrei, sondern nur eine schlichte Kaplanspfründe. 230 Einwohner, 50 Franc Jahresgehalt, eine enge düstere Kirche, deren Glockenturm 1793 von den Aufständischen zerstört worden war. Balken, die eine zersprungene Glocke stützen und den beschädigten Glockenturm ersetzen sollen. Aber wenn man das Geläute dieser armseligen Glocke doch wenigstens hätte vernehmen können. Seit langen Wochen jedoch ertönte sie nicht mehr. Der letzte Kaplan starb 27-jährig an Lungenschwindsucht nach einer Amtszeit von nur 23 Tagen. Was mag das für ein Sterben gewesen sein, inmitten dieser gleichgültigen Bauern, die kein Hauch seiner letzten Worte erreichte? Der Generalvikar von Lyon hatte nur allzu recht, wenn er Vianney in dieses Dorf mit den Worten entließ. In Ars ist nicht viel Gottesliebe zu finden. Man darf es dem Pfarrer glauben, dass ihn die Traurigkeit erfasste, als er unter dem abendlichen Nebel diese paar zerstreuten, schon schlummernden Häuser entdeckte, wo ihn keine Seele erwartete. Am 10. Februar läutete es zur frühen Morgenstund den Engel des Herrn und hierauf zur heiligen Messe. Schau, dachten die Dorfbewohner und drehten sich behaglich in ihren Betten um. Da ist ja ein neuer Pfarrer zu uns gekommen. Und zum ersten Mal feierte Vianney das heilige Messopfer in dieser Kirche, die er bis zu seinem Tode nicht mehr verlassen sollte. Als er sich beim Dominus Vobiscum den Gläubigen zuwandte, sah er zwei oder drei Frauen nicht mehr. An den darauffolgenden Tagen begann der neue Pfarrer Fühlung zu nehmen mit seiner Pfarrei und seinen Pfarrkindern. Er kam aus Ecully, einem großen und wohlhabenden Marktflecken in der Bannmeile Lyons, wo er 2,5 Jahre als Vikar gewirkt hatte. Häufig hatte er sich in die nahegelegene große Stadt begeben, aber welch ein Unterschied bestand doch zwischen ihr und dem Dorf Ars, dessen bescheidene Heimstätten aus Tonerde gebaut, zwischen Gärten und Obsthainen lagen und das ebenso abweisend zu sein schien wie seine Bewohner. Hier gab es in der Tat kein offenes Antlitz mehr wie in Ecully, aus dem das Vertrauen sprach. Zeigten sich die Dorfbewohner auch nicht gerade von Hass erfüllt gegen den Priester, so waren sie doch weit davon entfernt, ihm jene Sympathie entgegenzubringen, die so anziehend, wärmend und tröstend auf ein anderes Herz wirkt. Ars hatte zwar aufgehört, Pfarrei zu sein, war aber Gemeinde geblieben. Bei Vianneys Ankunft besaß das Dorf glücklicherweise einen tüchtigen Bürgermeister namens Antoine Mendy. 46-jährig hatte er sich im Jahre 1818 durch seine sprichwörtliche Ehrlichkeit die Achtung seiner Zeitgenossen erworben und war trotz schlechten Beispiels ein guter Christ geblieben. Durch ihn erhielt Pfarrer Miani die erste Auskunft über seine Pfarrei. Im Schloss, das 600 Meter vom Pfarrhaus entfernt lag, wohnte mit einigen Angestellten ein älteres Fräulein, mildtätig gegen die Armen, aber von geringem Einfluss in der Gegend. Der Pfarrer konnte auf ihre Hilfe rechnen, wo es um bedürftige Pfarrkinder ging. Eine regelrechte Schule gab es nicht. Während des Winters kamen kleine Knaben und Mädchen, die von ihren Eltern nicht für die Bauernarbeit verwendet wurden, zu einem von der Gemeinde bezahlten Lehrer zum Unterricht. Während der schönen Jahreszeit aber widmete sich diese selbst der Landwirtschaft, und so kam es, dass viele Kinder weder lesen noch schreiben konnten. Aber, fragte der junge Priester, wie können Sie dann Ihren Katechismus lernen? Sie lernen ihn eben nicht, erwiderte trocken der Bürgermeister. Was für eine Religion haben denn Ihre Eltern? O, Herr Pfarrer, das werden Sie bald sehen. Rein gewohnheitsmäßig kommen einige noch zur Kirche, namentlich bei schlechtem Wetter, wenn es draußen nichts zu tun gibt. Und der Sonntag? Ja, der Sonntag. Zur Zeit der Heu- und Getreideernte ist die Kirche von Ars beinahe verlassen. Und wie ist es an Ostern? Diese Zeit wird für Sie nicht sehr anstrengend sein. Von der Revolution gab es noch junge Leute und Männer, die ihre Pflicht erfüllten. Aber die Stunde kam, in der sich die Kirche in einen Club verwandelte und die betenden Bürger, wie sie genannt wurden, kamen aus Trevaux herbei, um anstelle unserer Priester hochtrabende Reden auf der Kanzel zu führen. Dazu kam noch als schwerster Schlag, dass der damalige Geistliche M. Saunier dem Priestertum entsagte und sich bei uns als Kaufmann niederließ. Wie viel Unheil ist doch aus dieser Geschichte erwachsen. Nach der Revolution gegen 1804 hat ein ehemaliger Kartäuser M. Lecourt sein Bestes versucht, dem Volk wieder jene christlichen Grundsätze beizubringen, die ihm verloren gegangen waren. Aber er blieb kaum ein Jahr in unserer Pfarrei. Dann gab es 2 Jahre lang überhaupt keinen Priester bei uns. Zur Messe musste man bis nach Misérieux marschieren. Sie können sich denken, wie viel gewillt waren, diese Mühe auf sich zu nehmen. Dann hatten wir 10 Jahre lang einen Kaplan namens Berger, der selber seine Versetzung beantragte. Als sein Nachfolger kam der arme M. Deblas hierher. Zwecklos davon zu reden, kaum dass jeder Zeit hatte, ihn auch nur zu sehen. Aber werter Herr Mendi, wie bringt man denn die Feiertage in meiner Pfarrei zu? Die meisten arbeiten am Vormittag. Der Abend gehört dem Kabarett und dem Tanz. Die jungen Leute, Männer wie Mädchen, haben nur Belustigungen im Kopf. Wenn sie sich doch wenigstens nur untereinander vergnügen. Aber leider hat unser Dorf bereits einen solchen Ruf erlangt, dass es zu einem Stell-dich-ein für alle tanzwütigen Leutchen der ganzen Umgebung geworden ist. Sie werden sich einen schönen Krach anhören müssen, Herr Pfarrer. Stellen Sie sich bloß vor, man tanzt auf dem Kirchplatz neben dem Friedhof und Ihr Garten geht auf diesen Platz hinaus. Sie werden die Paare entlang ihrer Hecke tanzen sehen. Des Nachts hören Sie dann das weinselige Gelächter, das Geschrei und die Gotteslästerungen der Betrunkenen und das geht bis zum Morgen so fort. Du lieber Gott. Armer Vianney, das also waren die Schäflein, die Gott ihm anvertraut hatte. Bei seinen Besuchen von Haus zu Haus stellte er fest, dass die meisten dieser Seelen ausschließlich den irdischen Interessen anhingen und recht wenig von Gott wussten. Alle schienen noch unter den Nachwirkungen der großen Revolution zu stehen. Überall hatte Dornengestrüpp die verbliebenen Ruinen überwuchert. Aus der religiösen Unwissenheit war das schlimmste Unheil entstanden. Einige machten während seiner Besuche kein Hehl daraus, Ja, sie rühmten sich auch noch mit verblüffender Sorglosigkeit, dass sie den Tanz leidenschaftlich lieben und ihnen die Sonntagsheiligen kein Kopfzerbrechen machte. Nach einem Monat beginnt der Pfarrer zu begreifen, welcher Art das Arbeitsfeld ist, das ihm seine Vorgesetzten zugewiesen hatten. Es war eine Wildnis, die urbar gemacht werden musste. Auf wie viele harte Steinbrocken wird das Werkzeug des Pioniers stoßen und vielleicht daran zerbrechen? Wie viele Anstrengungen obendrein, wie viele Leiden inmitten einer solch bitteren Verlassenheit? Wo wird nun Vianney in dieser kalten und undankbaren Pfarrei seine Zeit verbringen? Er lässt seinen Pfarrhof im Stich, dessen Herd gar nicht angezündet wird. Lange Stunden verbringt er in der Kirche. Er schluchzt, er seufzt. Er trägt seine Klagen hin zu Gott. Ist er des Amtes bereits müde? Spricht er mit Bitterkeit von den Seelen, die sein mageres und armseliges Erbe geworden sind? Das wäre nur natürlich, nur menschlich. Aber anstatt sich dem mitfühlenden Mitbruder einer angrenzenden Pfarrei anzuvertrauen, hat er sich in seinem Herzeleid zu Gott geflüchtet. Wäre es so erstaunlich gewesen, wenn er dem Herrn die Frage gestellt hätte, gibt es denn in dieser Pfarrei überhaupt etwas für mich zu tun? Zunächst kehrte er etwas ratlos in seinen Pfarreihof zurück und beschloss, sich die innere Freiheit zu sichern, dadurch, dass er sich von allem, was er für überflüssig hielt, lossagte. Dass er bei seiner Ankunft in Ars sein Pfarreihaus gut möbliert vorgefunden hätte, wäre zu viel gesagt. Immerhin entdeckte er selbst dort noch einen Luxus, wo weniger strenge Augen keinen gesehen hätten. Was hatten zum Beispiel in jenen beiden Zimmern, die als Gesellschaftsräume dienten, dieser Sessel und jener Polsterstuhl zu suchen und jener andere mit Seide bezogen daneben? Außerdem die beiden mit blau-weißen Baldachin bespannten Betten und jene hübsche Reisedecke aus rosa Daft. Wenn Gäste im Pfarrhof waren, so konnten sie doch inmitten weniger schöner Dinge nach Herzenslust ruhen und schlafen. Und was hatte diese ganze Küchenausstattung für einen Zweck? Diese Bratpfannen, Bratspieße, Tafelgedecke, Fleischbehälter? Konnte man denn nicht den ganzen Kram wieder ins Schloss zurückbringen, aus dem er stammte? Er würde nur behalten, was er für seinen eigenen Wohnraum und eines der Gesellschaftsräume benötigte. Einen Kochtopf, eine Pfanne, einige Teller, Gläser und etwas Küchengeschirr. Das würde seine Mahlzeiten genügen. Ja, wenn er einen Haushalt führen und oft Mitbrüder empfangen müsste, hätte er wohl an ein wenig mehr Behaglichkeit denken müssen. Wer aber würde schon kommen und gar bleiben wollen in dieser Kaplanspfründe mit ihren 250 Seelen, die man nur auf unmöglichen Wegen erreichen konnte? Da er unter so einfachen Leuten lebte, musste er doch selber einfach sein wie sie. Und außerdem gab es da noch einen wichtigeren und den eigentlich einzig wahren Grund. Musste er sich denn nicht dem göttlichen Meister angleichen, der keinen Stein hatte, um sein Haupt darauf zu legen? Die Bekehrung seiner Pfarrei. Er hatte es klar erkannt. Das war die ihm gestellte Aufgabe, seine berufliche Pflicht und gleichzeitig der Weg zu seinem eigenen Heile. Aus diesem Grund hatte ihn Gott zum Priester berufen, um diese so tief gesunkene Seele wieder auf den rechten Weg zu bringen, hatte er nichts weiter zu tun, als Priester zu sein, als Priester zu leben, Priester einfach hin, aber dies in der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit. Durch die Priesterweihe zum Mittler bestimmt zwischen Gott und den Seelen von Ars konnte er diese Aufgabe in der Tat nur erfüllen, wenn er Jesus Christus so getreu wie nur möglich nachzuahmen strebte. Wo es um diesen Christus geht, genügt aber keine bloße Rechtschaffenheit noch eine halbe Vollkommenheit. Hier geht es um die Heiligkeit einfach hin. Man heiligt die Seele nur in dem Maße, in dem man selber heilig ist. Da er von seiner Verantwortung überzeugt war, hielt er es für notwendig, zunächst selber ein Heiliger zu werden. Und unverzüglich machte er sich an die Arbeit. Er zog in den Kampf, ähnlich dem jungen David, der sich vor seinem Angriff auf Goliath des hinderlichen Panzers entledigte. Diese erste Zeit war die seiner unerbittlichen Bußübungen. Wenn sie uns erschrecken, und zum Erschrecken sind sie in der Tat, so bleibt zu bedenken, dass sie eine ganz besondere Gnade sind, die zu jenem unnachahmlichen Verhalten führt. Dass wir im Leben großer Heiliger beobachten, es zeigt zumindest auf, wie notwendig das Opfer für jeden ist, der eine Mission an den Seelen zu erfüllen hat. Während der folgenden 8 oder 9 Jahre, die Zeit, in der er auf sich allein gestellt war, blieb der Pfarrer, der nur gelegentlich einen dienstbaren Geist zu sehen bekam, der sich um Küche und Hauswesen kümmerte, durch ein wahres Wunder an Standhaftigkeit und Opfergeist oft 2 bis 3 Tage ohne jede Nahrung. Und wenn er wirklich eine Mahlzeit zu sich nahm, so bestand das Menü fast unabänderlich aus Pellkartoffeln, und man weiß jetzt, warum er sich unter all den Küchengeräten seiner Vorgänger einen Kochtopf reserviert hatte. Diese Kartoffeln, die er in einem Drahtkorb aufbewahrte, der in einer Zimmerecke hing, verzehrte er, wenn ihn der Hunger peinigte, mitsam dem Schimmel, der sie bedeckte. 8 Tage lang versuchte er, von rohen Sauerampfer zu leben, aber sein Magen setzte sich zur Wehr. So kehrte er denn zu seinem Topf mit den Kartoffeln zurück. Durch diese kraftverzehrende Abtötung sühnte der Pfarrer mit besonderer Absicht die Schlemmereien der Feinschmecker und die sündhaften Orgien seiner Pfarrkinder. Wie aber sollte er jenem unreinen Laster der Ausschweifung beikommen, in dessen schädliche Sklaverei nur allzu viele Seelen in Aars geraten waren? Was sollte er tun? Angesichts dieser außergewöhnlichen Ausschweifungen entschloss sich Pfarrer Vianney, die qualvollsten Kasteiungen auf sich zu nehmen. Von dem würdigen Priester Mbale, der ihn zum Priestertum führte, hatte er ein Bett geerbt, auf dem dieser lange Monate hindurch gelegen und gelitten hatte. Ein armseliges Lager, in der Tat. Mbale war ein Mann der Abtötung gewesen und hatte den Ruf eines Heiligen genossen. Aber unser Pfarrer fand dieses Bett noch allzu behaglich. Während seine jugendlichen Pfarrkinder ihre sündhaften nächtlichen Zusammenkünfte in den Scheunen hielten, oft genug unter den wissenden Augen schweigender und mitschuldiger Eltern, während sie tobten wie gottlose Heiden, brachte Vianney sich zum Opfer für die Schuldigen dar. Nachdem er gegen 9 Uhr abends aus der Kirche kommend sein Zimmer aufgesucht hatte, streifte er das Oberteil des Priesterrocks ab, ergriff eine kurze, mit Bleistücken versehene Eisenkette und geißelte sich die Schulter auf entsetzliche Weise. Das Blut färbte das grobe Leinenhemd, das bald in Fetzen ging und manchmal auch zerbrach das Marterwerkzeug. Es gab Abende, an denen er eine volle Stunde lang in dieser Weise auf sich losschlug. Zuweilen hielt er inne, erschöpft oder halb von Sinnen vor Schmerz. Dann aber hörte man wieder das Peitschen des unerbittlichen Bußinstrumentes. Heute noch sieht man in einer durch einen Vorhang verhüllten Ecke die erregenden Spuren dieser freigewollten Marter. Bluttropfen haben die Wand bespritzt. Sie zeigen den Abdruck einer blutenden Schulter, blutenden Finger und Hände. Unauslöschlich sind sie der Wand eingeprägt. Hernach legte er die Soutane wieder an, nahm eine alte Decke vom Bett und stieg hinab in ein feuchtes Untergeschoss, wo ihn ein Bett seiner eigenen Erfindung erwartete. Da lagen auf einem eiskalten Pflasterboden Rebzweige mit Stroh vermischt. Hier streckte er sich aus, um zu schlafen. Fürchterliche Neuralgien zwangen ihn jedoch zur Überlegung. Ganz entschieden forderte er den Himmel heraus. So stieg er auf den Speicher, der trockener und mit einem Holzboden belegt war. Dort ruhte er eine Zeit lang, wenn man das Ruhen heißen will, mit einem Balken als Kopfkissen. Aber wäre denn dies genug, um die Sünden von Ars auszutilgen? Denn diese Sünde von Ars gab es, eine Sünde der Pfarrei, die der Pfarrer bekämpfen und deren Verzeihung er erlangen musste. Diese religiöse Gleichgültigkeit, dieses Fluchen, diese ständige Missachtung des göttlichen Gebotes. Der Herr hatte für die Sünden der Welt gelitten. Was wird Vianney tun wegen der Sünden von Ars? Ohne Zweifel erfasste ihn deshalb eine tiefe Traurigkeit. Aber was war schon gedient damit, wenn er in seiner Einsamkeit seufzte oder sich in Beschuldigungen vor seinen Pfarrkindern erging? Es bedurfte nach dem Vorbild des Meisters des freigewollten Leidens verbunden mit glühendem Gebet. Es bedurfte der Sühne und der Fürbitte. Aus diesem Grund machte es sich der Pfarrer zur Gewohnheit, lange vor Tagesanbruch in die Kirche hinabzusteigen. Zu dieser Stunde herrschte heilige Stille in dem bescheidenen Heiligtum. Keines Menschen Ohren würden das Schluchzen des vor dem Altar knienden oder ausgestreckt liegenden vernehmen. Glauben, sollte Vianney später einmal sagen, heißt mit Gott reden, wie man mit einem Menschen redet. Er wandte sich also an Jesus Christus, wie es ehedem Johannes oder Magdalena getan hatten, als der Meister sichtbar unter ihnen lebte. Er lag zu seinen Füßen und küsste sie. Er flehte ihn an, um die sündigen Seelen, die er betrauern und die er doch so von Herzen lieben musste. Mein Gott, bettelte er immer wieder, gewähre mir die Bekehrung meiner Pfarrei. Ich nehme jede Art von Leiden für die ganze Dauer meines Lebens an. Jahrhunderte Jahre lang will ich die heftigsten Schmerzen erdulden, nur damit sie sich bekehren. Zur Mittagsstund befand er sich immer noch in der Kirche, wenn seine Anwesenheit nicht von Amts wegen anderswo vonnötigen war. Es gab Tage, an denen er seinen armen Körper völlig vernachlässigte und sich erst nach dem abendlichen Gebetläuten von den Stufen des Altars erhob. Später, als er klug geworden war, durch Erfahrung und Alter, aus körperlichen Schwäche und ein Übermaß an Arbeit ihm zusetzen, pflegte er dieses unerhörte Übermaß schmerzhaft als die Torheiten seiner Jugend zu bezeichnen. Ja, eine Torheit, eine göttliche Torheit, fürwahr, die ihren vollkommenen Ausdruck findet in dem unsterblichen Wort von der Torheit des Kreuzes. Beim letzten Gericht wird sich einmal zeigen, wie schwer diese Bußübungen auf der Waage des Sühneleidens gewogen haben. Verbunden mit den Gebeten des heiligen Pfarrers haben sie ohne Zweifel das göttliche Erbarmen auf Ars herabgezogen. Und wie viele Seelen hat er das Tor erschlossen zu Reue und Buße, und wie viele haben dadurch das Heil erlangt? Das ist die heutige Tischlesung. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney, geschrieben vom Dr. Francis Troschi in der zweiten Auflage 1979 und herausgegeben worden vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.